Zeitgenossen, heißt Weihnachten das Fest der Familie und der Gemütlichkeit. Ist ja auch schön, wenn man Zeit hat füreinander und wenn man diese Tage zur Ruhe kommt, ist auch etwas, wofür wir Gott dankbar sein dürfen. Wir ziehen uns zurück ins kuschelige Heim und genießen die heimelige Stimmung. Jesus selbst hat zu Weihnachten genau das Gegenteil erlebt. Er kam hinein in die Kälte und setzte sich dieser Welt aus. Genau das Gegenteil. Er kam gewissermaßen aus der behüteten Ewigkeit hinein in unsere aufgewühlte Zeit und Welt. Und der Evangelist Johannes hat die Weihnachtsgeschichte in diesem einen Satz mal gebündelt, wo er sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint in der Finsternis. Das ist Weihnachten. Jesus. Jesus, das Licht, kommt hinein in die Finsternis der Schuld, in die Finsternis der Angst, in die Finsternis der Krankheit, in die Finsternis des Todes. Er kommt. Und er setzt sich dem aus, weil er uns nahe sein will. Und das Licht greift die Finsternis nun an. Das ist ja auch der Sinn der vielen Kerzen hier, die wir in der Adventszeit anzünden. Das Licht greift die Finsternis an. Darum geht es. Und darum passt der Beitrag der Kinder so wunderbar ausgerechnet zu diesem vierten Advent, zum Lichtadvent. Das Licht greift die Finsternis an. Die vielen Christen haben ja diesen vierten Advent auch deswegen Lichtadvent genannt. Der erste Advent, das hatten wir neulich schon gesehen, ist der Erdenadvent. Jesus kommt auf die Erde. Der zweite Advent ist der Königsadvent. Wir denken daran, er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Der dritte Advent ist der Herzensadvent. Er will zu jedem von uns ganz persönlich in unser Herz hinein. Und der vierte Advent, das ist der Lichtadvent. Wo Jesus kommt, da wird es hell. Und da bringt er sein ganzes Licht und seine Freude und seine Vergebung mit.
Und alles, was uns die Kinder eben vorgestellt haben, das bekommt seine Kraft
erst durch Jesus. Alles, was die Kinder uns vorgestellt haben, das bekommt seine Kraft erst durch Jesus. Ohne ihn wäre das eine schale Freude. Ohne ihn wäre das ein fauler Friede. Ohne ihn wäre all das, was wir hier an Hoffnung und Liebe und Erwartung haben, nicht einmal die Hälfte wert. Es wäre gut gemeint, aber kraftlos. Erst durch Jesus bekommt es seine volle Kraft und Größe. Und während diese Kerzen alle irgendwann runtergebrannt sind, auch diese schönen dicken weißen, die hier stehen, und alle anderen Kerzen auch, die wir haben, und die Weihnachtsstimmung sich wieder verflüchtigt, während all das vergänglich ist, hat Jesus dafür gesorgt, dass sein Licht auch nach Weihnachten weiterscheint. Das ist so großartig. Und dazu hat er einen Lichtträger in dieser Welt stationiert. Und dieser Lichtträger ist die Gemeinde. Dieser Lichtträger sind wir, seine Gemeinde. Wir sind sein Lichtträger. Schauen Sie, diese Welt, die lechzt nach Licht. Die lechzt nach Hoffnung. Die schreit nach Trost. Man kann diese Sehnsucht eine Weile ganz gut unterdrücken und kompensieren und durch andere Dinge irgendwie zu stillen versuchen. Aber diese Welt schreit nach Licht. Und Jesus sagt, das ist eure Aufgabe. Ihr, meine Gemeinde, ihr seid das Licht der Welt. Und wir zucken zusammen. Wir sagen, wie soll das gehen? Wir haben schon genug zu tun mit unserem eigenen Leben. Wir müssen schon selber sehen, dass wir irgendwie durchkommen. Mit unserer Kraft, mit unserem Glauben. Mit unserer Gesundheit. Mit allem, was wir so haben und sind. Wie sollen wir da auch noch das Licht der Welt sein? So fragen wir. Und Jesus antwortet darauf, auf diese Herausforderung mit drei Ermutigungen, die er uns in diesem Predigttext gibt. Erstens also, er sagt, ihr seid anders. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist die Ausgangssituation. Und das heißt, zwischen dem Menschen, der zu Jesus Christus gehört, und dieser Welt, da besteht ein schreiender Gegensatz, eine riesige Kluft. Ihr seid anders, sagt Jesus. Nicht ihr solltet anders sein, sondern ihr seid anders. Ihr seid das Salz der Erde. Und die Welt, das sind alle Menschen, die nicht unter der Herrschaft Jesu leben. Die sind nicht das Salz der Erde. Ihr seid es. Und Salz hatte damals vor allem eine Aufgabe. Es sollte konservieren. Damals gab es noch keine Kühlschränke. Und deswegen sind die Lebensmittel zum Beispiel schnell verfault. Und Salz war jetzt ein Mittel gegen die Fäulnis, gegen das Verderben von Speisen. Das war Salz. Ganz praktisch. Das ist bis heute ja so, dass sich gepökeltes Fleisch länger hält als ungepökeltes Fleisch. Salz verlängert die Haltbarkeit von Speisen. So war das gemeint. Und wenn Jesus nun sagt, dass die Christen das Salz der Welt sind, dann heißt das für die Welt, sie ist dabei zu verrotten und zu verfaulen. Ihr seid anders, sagt Jesus. Ihr seid das Salz der Erde. Und Licht hat ebenfalls eine ganz bestimmte Wirkung. Es soll die Dunkelheit aufhellen. Licht soll Orientierung geben. Ohne Licht wissen wir nicht, wo wir hingehen sollen. Mitten in der Finsternis. Und wenn Jesus jetzt die Christen als das Licht der Welt bezeichnet, dann heißt das für die Welt ist finster. Sie muss dringend erleuchtet werden. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist grammatikalisch hervorgehoben, man nennt das eine emphatische Stellung, dass ihr ganz deutlich vorgestellt, herausgehoben, betont, unterstrichen. Ihr seid es und keiner sonst, heißt das. Nur die Christen sind das Salz und nur die Christen sind das Licht, sagt Jesus. Und wir fragen natürlich sofort, ist das nicht anmaßend? Ist das nicht viel zu hoch gegriffen? Sollten wir nicht besser sagen, wir bemühen uns, das Salz zu sein? Wir bemühen uns, das Licht zu sein. Das wäre viel bescheidener. Und das würde wahrscheinlich unserem Gefühl auch eher entsprechen. Aber Jesus spricht hier nicht von einer Forderung, sondern Jesus spricht von einer Tatsache. Ihr seid es. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Und wir fragen natürlich, wie kommen wir zu dieser Ehre? Wodurch haben wir diese hervorgehobene Position, wenn wir zu Jesus Christus gehören? Wodurch wird das ausgelöst? Nun, die Antwort hat Jesus an einer anderen Stelle gegeben, in Johannes 8, Vers 12. Da hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, das heißt, wer sein Leben an mich bindet, wer zu mir gehört, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sagt Jesus, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, wenn wir an Jesus uns klammern, an ihn glauben, dann haben wir sein Licht. Das Licht seiner Vergebung, das Licht seiner Freude, das Licht seines Friedens, das Licht seiner Hoffnung. Das schenkt er uns. Das heißt nicht, dass wir immer gute Laune haben. Das heißt nicht, dass wir niemals Fehler machen. Das heißt nicht, dass wir immer so vorbildlich leben, wie wir eigentlich leben sollten. Aber unser Leben ist verändert durch Jesus, weil er bei uns ist, weil er uns seinen Heiligen Geist schenkt, weil er auch durch uns wirkt. Das ist so, sagt Jesus. Ein Christ ist jemand, der steht in einer persönlichen Verbindung mit dem Herrn Jesus. Wir beten zu ihm, wir bitten ihn um Wegweisung, wir gehorchen seinem Wort, wir folgen ihm nach. Er ist unser Herr. Er ist unser Licht. Wir sind angeschlossen an ihn, an seine Quelle. Er ist unsere Lichtquelle. Und das leuchtet aus uns heraus. Und deswegen kann der Apostel Paulus die Leute, die kurz vorher Christen geworden waren, so anschreiben. In Epheser 5, Vers 8, da sagte, ihr wart früher Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. In der Verbindung mit Jesus. Seid ihr jetzt Licht. Das schreibt er an ganz normale Leute, wie wir sind. Ganz normale Christen mit ihren Fehlern und Schwächen. Er sagt, früher wart ihr Finsternis. Früher standet ihr unter einem ganz anderen Herrschaftsgebiet. Aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr zu Jesus gehört und weil er das Licht ist. Jetzt seid ihr Licht. Und wir haben es auch gehört in der Lesung von Herrn van de Perk, aus was Paulus im 2. Korintherbrief dazu sagt. Da sagt er es ganz ähnlich. Er sagt, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, damit durch euch entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu. Das heißt, durch euch sollen die Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen. und sie sollen erkennen, dass in Jesus diese Herrlichkeit Gottes so wunderbar hell aufgestrahlt ist. Er hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, damit durch euch diese Erkenntnis entstehen sollte. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind die Lichtträger, die Jesus in dieser Welt zurückgelassen hat. Also diese neue Qualität, dieses Lichtsein, dafür gibt es nur einen Grund. Das sind nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Begabung, das ist nicht unsere Charakterstärke, das sind nicht unsere besonderen Möglichkeiten, sondern Jesus ist es, der mit seinem Heiligen Geist bei uns ist. Er ist es. Vorher waren wir Finsternis, jetzt sind wir Licht, sagt Paulus. Und damit stehen wir in einem schreienden Gegensatz zur Welt, weil die Welt immer noch Finsternis ist. Jeder, der nicht zu Jesus Christus gehört, lebt in der Finsternis. Er kann ein ganz netter Mensch sein, er kann charakterlich noch ziemlich in Ordnung sein, er kann ein freundlicher Nachbar sein, er kann in dieser Welt manches Gute tun, alles richtig. Aber er lebt in der Finsternis. Ob wir Finsternis sind oder Licht, das hängt nicht davon ab, wie gut oder schlecht wir sind. Ich sage das nochmal ganz deutlich, sondern das hängt davon ab, in wessen Machtbereich wir leben und unter welcher Herrschaft wir leben. Ihr, sagt Jesus, ihr, die ihr zu mir gehört, seid das Licht. Und wenn wir uns das mal klar machen, liebe Gemeinde, dann können wir vieles, was in unserem Alltag passiert, auch besser einordnen. Ich denke da zum Beispiel an unsere Kinder in der Schule. Die Schule ist Welt. In der Schule, da kann es auch nette Leute geben. Aber es ist, da kann es sogar den einen oder anderen Christen geben. Aber es ist eigentlich ein anderer Herrschaftsbereich. Und wenn man das dann vergleicht in der Schule mit etwa dem Jugendbibelkreis, der jungen Gemeinde hier, das ist ein anderer Herrschaftsbereich. Da ist eine ganz andere Rücksicht da, eine ganz andere Hilfsbereitschaft. Klar, da gibt's auch Ärger, weil wir Menschen sind. Aber unsere Kinder sagen das immer wieder, es ist doch so ein spürbarer Unterschied zwischen der Situation in der Schule und der Gemeinschaft, die wir hier mit unseren Mitchristen in der jungen Gemeinde haben. Das ist ein spürbarer Unterschied. Es ist ein anderer Herrschaftsbereich. Und deswegen dürfen wir uns gar nicht so wundern, dass es in der Welt so anders aussieht. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ein Christ keinen Nichtchristen heiraten soll. Weil die beiden zu völlig unterschiedlichen Herrschaftsbereichen gehören. Und niemals diese letzte Einheit bekommen, die zwei Christen miteinander haben dürfen. Also, das ist ganz wichtig. Ihr seid anders als die Welt. Die Menschheit ist infiziert mit dem Virus der Sünde. Und nur Gott kann diesen Virus heilen. Aber die Welt will Gott nicht. Sie will die Heilung nicht. Sie will das Angebot nicht. Und deshalb bleibt sie in der Dunkelheit hängen. Und was Jesaja vor 3000 Jahren sagte, das gilt heute genauso. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Und Jesus sagt, ihr seid anders. Das ist seine Diagnose. Und er zieht uns jetzt nicht ab aus dieser Welt. Das ist so interessant, Leute. Er zieht uns nicht ab. Er sagt, weil die Welt so ist, wie sie ist, darum geht ins Kloster. Darum zieht euch zurück aus dieser Welt. Sondern er sagt, nein, ganz im Gegenteil. Ich mache euch diese dunkle Welt jetzt zur Aufgabe. Ihr sollt da rein. Ihr sollt da reinleuchten. Ihr sollt euch nicht zurückziehen. Die Welt ist verfault. Die Welt ist dunkel. Und darum braucht sie mein Salz. Und darum braucht sie mein Licht, sagt Jesus. Und das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr sollt in diese Welt hinein meine Liebe investieren. Ihr, meine Gemeinde, sollt in diese Welt hinein meine Liebe investieren, sagt Jesus. Das Salz soll nicht in der luftdichten Verpackung bleiben, sondern es soll rein in die verfaulende Welt. Das ist die Bestimmung des Salzes. Und das Licht soll nicht so für sich selbst vor sich irgendwo so hinflackern, sondern es soll draufhalten auf die Dunkelheit der Welt. Das ist die Bestimmung des Lichtes. So hat Jesus das vorgesehen. Und das will er mit uns machen. Und liebe Leute, darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur anders sind als die Welt, sondern, und das ist das Zweite, dass wir erkennbar sind in der Welt. Und das ist die zweite Ermutigung, die Jesus uns mitgibt. Er sagt erstens, ihr seid anders. Und er sagt zweitens, ihr seid erkennbar. Ihr seid erkennbar in der Welt als meine Leute. Schauen Sie, das steht hier ganz deutlich in Vers 14. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Das geht gar nicht. Und dabei hat Jesus wahrscheinlich die Stadt Safed im Blick, dieses kleine Künstlerstädtchen mit seinen schönen Synagogen. Vom See Genezareth aus im Norden, wenn man in den Norden guckt, kann man diese Stadt am Berg liegen sehen. Das ist ein Höhenunterschied von etwa 1000 Meter. Safed liegt etwa gut 800 Meter über dem Meeresspiegel. Der See Genezareth etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Das sind also unter dem Meeresspiegel. Das sind also 1000 Meter Differenz. Und so kann man diese Stadt wunderschön sehen. Und abends, wenn Sie vielleicht in Tiberias sind oder sogar mit dem Boot auf dem See Genezareth, dann ist das alles hell erleuchtet. Diese kleine Stadt auf dem hohen Berge, die kann man gar nicht übersehen. Und wahrscheinlich hat Jesus dieses Städtchen Safed gemeint, als er diesen Satz sagte: Man kann die Stadt, die auf dem Berge ist, nicht übersehen. Die ist einfach erkennbar. Das geht gar nicht anders. Und so sagt Jesus: Seid auch ihr erkennbar. Aber zugleich weiß Jesus natürlich um heimtückische Gefährdungen, die unsere Erkennbarkeit verdecken sollen. Und da ist einmal das Problem der Anpassung, dass man das Salz nicht schmeckt und dass man das Licht nicht sieht. Wenn wir den Einfluss von Jesus in diese Welt hineintragen wollen, dann müssen wir als Christen erkennbar sein, als Christen. Und deswegen ist die Gefahr der Anpassung so groß. Und Jesus spricht das hier sehr offen an, diese heimtückische Gefahr. Wenn er nämlich in Vers 13 sagt: Ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Es hilft nichts mehr. Dieses fade, vermischte Salz. Nun, echtes Salz kann seine Salzkraft niemals verlieren, NaCl, also Natriumchlorid. Aber in Israel, da kam das Haushaltssalz oft vom Toten Meer. Und dieses Haushaltssalz, das war kein reines Salz, was da gewonnen wurde im Toten Meer, sondern dieses Salz war vermischt mit Sand und Gips oder anderen Mineralien. Und darauf hebt Jesus hier ab. Er sagt, je mehr das vermischt wird, umso fader und kraftloser wird das Salz als Würzmittel, als Konservierungsmittel, wenn man so will. Das ist das Problem. Also, und das ist für uns diese heimtückische Gefahr als Christen, dass wir unsere Salzkraft verlieren, liebe Leute. Dass wir zu viele Kompromisse machen mit der Welt, dass wir uns anpassen, dass wir nicht mehr erkennbar sind, dass die Welt uns nicht mehr schmeckt als Christen. Dass wir unsere Maßstäbe, die wir aus der Welt bekommen, vermischen mit den Maßstäben, die Gott uns in seinem Wort gibt. Dass wir faule Kompromisse machen, weil wir nicht so sehr auffallen wollen. Und Jesus sagt, das ist die Gefahr. Ihr seid erkennbar und ihr sollt es bleiben in dieser Welt. Und achtet darauf, dass eure Salzkraft nicht durch Vermischung geschwächt wird. Wie schnell kann das passieren? Im Großen wie im Kleinen. Dass wir einfach unerkennbar werden. Und da ist es gut, wenn die Menschen uns manchmal darauf hinweisen. Ich weiß noch, ich bin in der Lateinarbeit mal abgeschrieben habe und dann hat hinterher einer, der hat das so halb im Spaß gemeint, gesagt: Und du bist doch ein Christ und du schreibst ja einfach so ab, ne? Da hat er recht gehabt. Das hat mir auch zu denken gegeben. Das war auch nicht in Ordnung. Also, das ist natürlich nur ein kleines Beispiel, aber wie schnell passen wir uns an? Wie schnell werden wir unerkennbar als Christen? Und eine Prise Sand, eine Prise Gips und immer mehr verliert das Salz seine Kraft. Und das hat dramatische Folgen. Wir können nämlich nicht mehr richtig in die Welt hineinwirken, weil wir uns nicht mehr richtig von der Welt unterscheiden. Und das zieht sich wie ein roter Faden auch durch die ganze Bergpredigt. Matthäus 5 ist ja ein Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt sagt, Christen sind anders. Nicht, weil wir um jeden Preis anders sein wollen, sondern weil wir Jesus nachfolgen. Und dadurch sind wir automatisch anders. So, und die Kirchengeschichte hat eines ganz klar gezeigt. Je stärker die Kirche auf ihre Unterschiedenheit von der Welt achtete, umso gesünder war die Kirche Jesu Christi in sich selbst und umso attraktiver war sie für die Welt. Je stärker sie auf ihre Unterschiedenheit achtete, nicht je stärker sie sich anpasste. Und das gilt bis heute. Vor einiger Zeit, da sagte mir jemand, der noch zur Welt gehört: Also Herr Pfarrer, wenn ich in die Kneipe gehe, dann trinke ich nicht Tee, sondern Bier. Und wenn ich in die Kirche gehe, dann will ich was von Gott hören. Wenn ich in die Kirche gehe, dann will ich was von Gott hören. Und hier hören Sie hoffentlich was von Gott. Und das ist manchmal der Irrtum mancher Christen, dass sie denken, je weltlicher wir sind, umso leichter können wir die Welt erreichen. Und dann passt man auch seine Missionsmethoden darauf an und sagt, die dürfen eigentlich, wenn sie hier reinkommen, gar nicht merken, dass hier was anderes ist. Möglichst kein Kreuz, die gleiche Musik, die sie sonst überall hören. Dann werden wir die Leute erreichen. Aber das ist ein ganz gravierender Irrtum. Jesus sagt, passt euch nicht an. Lasst euer Salz nicht fade werden. Wenn ich einem Drogenabhängigen helfen will, dann muss ich selber clean sein. Ist doch klar, ich kann einem Drogenabhängigen nicht helfen, wenn ich selber an der Nadel hänge. Und wenn wir Christen dieser Welt helfen wollen, dann dürfen wir uns nicht an ihren Krankheiten anstecken. Keine Kompromisse, keine Anpassung, sagt Jesus. Und dann hat die Anpassung noch einen Bruder. Wissen Sie, was der Bruder der Anpassung ist? Der Rückzug. Der Rückzug, das ist der Bruder der Anpassung. Und von dieser anderen Gefahr, die uns unerkennbar macht, spricht Jesus in Vers 15. Da sagt er, man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, damit es gesehen wird. Ein Scheffel, das war wahrscheinlich ein Getreidemaß. Da streiten die Gelehrten ein bisschen drüber, aber ich denke, das ist die wahrscheinlichste Lösung. Ein Getreidemaß, ein Behälter, da passten etwa 12 Liter rein. Und Jesus sagt, Leute, das wäre jetzt absurd, eine Öllampe anzuzünden und dann einen Scheffel drüber zu stellen. Was soll das? Man zündet nicht eine Kerze an und steckt sie dann in eine Mülltonne. Salz ist zum Salzen da und Licht ist zum Leuchten da. Und so ist es mit euch, ihr Lieben. Wenn wir uns bemühen, unser Christsein möglichst vor der Welt zu verbergen, dann widerspricht das dem Wesen unseres Christseins. Natürlich lauert hier diese heimtückische Gefahr des Rückzugs. Wir sind ja als Christen auch Menschen. Und als Menschen, da wollen wir unsere Ruhe. Als Menschen wollen wir Ehre und Ansehen. Als Menschen wollen wir uns möglichst nicht unbeliebt machen. Wir wollen ungehindert unsere Karriere fördern. Wir wollen keine Außenseiter sein. Wir wollen nicht zu sehr auffallen. Wenigstens nicht durch diesen religiösen Tick. Wir sind Menschen, das ist unser Problem. Und in unserem Herzen lauern 1000 Gründe, die uns zum Rückzug verführen wollen. Dass wir uns verstecken als Christen. Und die uns zur Anpassung reizen wollen. Und darum prüft Jesus uns mit diesen Versen. Und jeder von uns muss sich fragen lassen, wie steht es mit meiner Erkennbarkeit als Christ vor der Welt? Wie steht es da mit meiner Erkennbarkeit? Jemand hat das mal sehr spitz formuliert. Er hat gesagt, angenommen, man will dir den Prozess machen und dich verurteilen, weil du Christ bist. Gibt es genügend Beweise? Gibt es genügend Beweise, um dich als Christen zu überführen, wenn man dir in einem Prozess nachweisen will, dass du einer seist? Können sie dir das nachsagen, dass du anders bist? Dass du nicht bei allem mitgemacht hast? Dass du deinen Mund aufgemacht hast, wenn es galt, Jesus zu bezeugen? Mussten sie dein Salz schmecken? Mussten sie dein Licht aushalten? Ich denke, es ist gut, dass wir uns das immer wieder prüfen. Das ist hart, aber es ist heilsam. Und wenn wir merken, Menschenskinder, an der und der Stelle neige ich dazu, mich zu verstecken. Und da ist mir meine eigene Ungestörtheit wichtiger, als dass die Menschen Jesus finden. Wenn das so ist, dann können wir das auch vor Jesus bringen und sagen, Herr, vergib mir das. Und gib mir einfach wieder neuen Mut. Neuen Mut zum Leuchten und zum Salzen. Gib mir neuen Mut, dass ich mich nicht zurückziehe. Gib mir neuen Mut, dass ich mich nicht so anpasse. Und gib mir die Kraft, dir einfach treu zu sein, auch an dieser Stelle. Und wenn wir Jesus so bitten, dann wird er unserem Leben immer wieder eine neue Salzkraft und auch eine neue Strahlkraft schenken. Und dann kann es genau dem Ziel dienen, das der Herr Jesus für uns vorgesehen hat. Und das ist das dritte und letzte, was Jesus uns ja sagt. Er sagt, ihr seid wirkungsvoll. Ihr seid wirkungsvoll für die Welt. Das ist das dritte. Vers 16 zum Schluss. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt hier, so selbstverständlich, wie die Stadt auf dem Berge erkennbar ist, so selbstverständlich, wie das Öllämpchen auf den Leuchter gehört, so selbstverständlich soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, ihr seid nicht nur anders als die Welt. Ihr seid nicht nur erkennbar in der Welt, sondern das Dritte ist, ihr seid wirkungsvoll für die Welt. Ihr seid wirkungsvoll für die Welt. Das sagt Jesus, das verheißt er uns. Wir sollen einen klaren Einfluss auf diese Welt haben. Einer unserer Mitarbeiter, wenn er sich verabschiedet, sagt oft, schönen Tag noch und hohen Wirkungsgrad. Hohen Wirkungsgrad. Und das sollen wir haben, sagt Jesus. Einen hohen Wirkungsgrad auf diese Welt. Das will er uns schenken. Und zwar als Salz und als Licht. Und wir wollen jetzt zum Abschluss noch sehen, wie wirkt ein Salz? Und wie wirkt Licht? Salz wirkt verborgen, indirekt. Und Licht wirkt sichtbar, direkt. Das ist der Unterschied. Zum einen sollen wir diese Welt würzen wie Salz. Salz verzögert den Verfall. Salz verlängert die Haltbarkeit. Salz ist wie ein Kühlschrank für das Fleisch. Und wenn Christen nun an ihrem Platz so leben, wie Jesus will, wenn wir Jesus gehorsam sind, aufgrund dessen, dass wir an ihm klammern, dass er unser Leben führt und hält, trotz aller Fehler, dann verzögern und verhindern wir den Verfall der Gesellschaft um uns herum. Wir werden das nicht völlig aufhalten können, aber wir werden das verzögern und beeinflussen können. Schon wenige Körnchen Salz haben eine verhältnismäßig starke Wirkung. Eine Familie im Wohnblock, die für die Mitbewohner betet, die in der Woche rücksichtsvoll miteinander umgeht, an der die anderen sehen, Mensch, jeden Sonntag gehen die zum Gottesdienst. Eine Familie im Wohnblock. Was kann die bewirken? Ein Arzt im Krankenhaus, der sich weigert, Abtreibung zu machen, weil er sagt, der lebendige Gott, dem ich gehöre, ist ein Gott, der das Leben schützt. Ein Politiker in der Ratsfraktion, der auf Gottes Gebote hinweist. Ein Mitarbeiter am Fließband, der nicht mitlacht, wenn zweideutige Witze gemacht werden oder wenn man über Gott spottet. Ein Fußballer in der ganzen Mannschaft, der sagt, Fußball ist nicht alles, sondern Jesus ist mein Leben. Eine Lehrerin im ganzen Kollegium, die sich zu Jesus stellt und ihn bezeugt. Ein Schüler in der ganzen Klasse, bei dem die anderen merken, es ist nicht selbstverständlich, dass man glaubt, dass die Welt durch den Zufall entstanden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man die Bibel für eine Märchensammlung hält. Ein Schüler in der Klasse. Ein Student im ganzen Seminar, der die Schweigespirale durchbricht und die Dinge sagt, die die anderen vor lauter Political Correctness schon nicht mehr zu sagen wagen. Ein Körnchen Salz, ein Mitglied in einer großen Familie. Ein Patient auf einer ganzen Station, der betet und zu dem die Ärzte immer wieder ans Bett gehen, weil sie selber gestärkt werden, wenn sie mit diesen Menschen sprechen und merken, von diesem Bett, da geht eine Wirkung aus und ein Frieden, den wir nirgendwo finden. Ein Körnchen Salz, es kann so viel bewirken. Würzige Salzchristen üben einen indirekten Einfluss aus und das kann bis in die große Politik reichen. Wir wissen, dass im 18. Jahrhundert den Engländern eine blutige Revolution erspart blieb, anders als in Frankreich, weil vorher John Wesley und George Whitefield dort gepredigt haben und weil Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen waren und weil dadurch eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft geschah, die verhindert hat, dass es dann ähnlich schlimme Verwerfungen und Metzeleien gab wie im Gefolge der Französischen Revolution. Das ist schon erstaunlich, was die Christen da bewirkt haben, was Gott bewirkt hat, als so viele Menschen zum Glauben kamen. Die Kriminalitätsrate sank, der Alkoholismus ging zurück. Teilweise wurden dann später im Parlament gute Gesetze beschlossen. Die Abschaffung der Sklaverei hängt ganz eng mit evangelistischer Verkündigung zusammen. Und das war die indirekte Salzwirkung, die Gott geschenkt hat. Und ein Historiker hat ein Buch geschrieben, England vor und nach Wesley. Und er meint, dass man die Geschichte Englands in der Tat in diese beiden Epochen einteilen kann. Und zu Wesley muss man dann immer George Whitefield noch hinzufügen. Also das ist erstaunlich, was Gott uns an Salzkraft schenken kann, wenn wir treu sind, wenn wir uns an sein Wort halten und wenn wir ihm von ganzem Herzen dienen. Wohlgemerkt, die Welt wird dadurch kein Paradies. Die Erde wird dadurch kein christlicher Staat. Das ist uns nicht verheißen. Da müssen wir auch sehr nüchtern sein. Aber die Salzkraft der Christen hat viel Schlimmes verhindert. Wir schaffen kein Friedensreich auf der Erde, aber wir behindern und verlangsamen den Vormarsch des Bösen. Und überlegen Sie mal, wenn es in dieser Stadt Hannover keine Christen gäbe und keine Gemeinden, in denen das Wort Gottes noch gepredigt wird. Wie anders sähe es in dieser Stadt Hannover aus? Denken Sie sich einmal die Christen alle weg. Es wäre eine völlig veränderte Situation. Und Jesus macht uns Mut und sagt, ihr seid wirkungsvoll für die Welt. Durchsetzt sie mit der Salzkraft eurer Treue zu meinem Wort. Seid an eurem Platz erkennbar als meine Jünger. Blüht dort, wo ich euch hinsähe. Und leuchtet dort, wo ich euch anzünde, damit die Menschen noch sehen, es gibt Menschen, die dem Wort Gottes treu sind, die Jesus kennen, die zu ihm halten. Also, und dann haben wir einmal diese indirekte Salzwirkung auf die Gesellschaft, die die Fäulnis verhindert. Und dann haben wir aber auch eine direkte Wirkung, das sagt Jesus. Also einmal soll unsere Salzkraft erhalten bleiben und zum anderen sollen wir wirklich leuchten. Wir sollen eine direkte Wirkung haben. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, sagt er, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Das müssen wir zum Schluss noch klären, denn wir sagen ja, das ist eine Überforderung. Wir sollen Vorzeigechristen sein, mit einem Vorzeigeleben. Das ist doch nicht zu leisten, das ist doch nicht zu realisieren. Nein, welches Licht soll denn hier leuchten? Was ist denn unser Licht? Lasst euer Licht leuchten. Unser Licht ist der Herr Jesus selbst. Der soll durch uns leuchten. Man kann sagen, wir müssen dieses Licht nicht produzieren, sondern nur reflektieren. Wir müssen es nicht selber herstellen, sondern es nur widerspiegeln. Darum geht es. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir gehorsam mit Christus leben, dass wir es ihm zugestehen, dass er uns durch sein Wort prägt, dass wir uns zu seiner Gemeinde halten, wo wir in seinem Wort auch befestigt und gestärkt werden, dass wir Menschen sind, die aus dem Gebet leben, dass wir einfach immer mehr von Jesus bestimmt werden, trotz allem Auf und Ab, was es in unserem Herzen und in unserer Konsequenz gibt. Aber Jesus kommt mit uns zum Ziel. Und dann wird unser Leben immer mehr durchsichtig werden für sein Licht. Und dann wird das Licht von Jesus immer mehr durch dein Leben hindurchscheinen. Das ist das Ziel. Jesus will mit seinem Licht durch dein Leben hindurchscheinen. Und die Menschen sollen und werden es sehen. Wie bei jener Missionarin, die arbeitet in Tokio in einem Viertel, wo es ganz viele Prostituierte gab. Und dann besuchte sie ein Mädchen auf der Tuberkulosestation. Im Zimmer waren mehrere Patientinnen, eine hatte eine Buddha-Statue an ihrem Bett und die Missionarin hat jedem ein Johannesevangelium geschenkt, gesagt, lies das, dort findest du Gott, dort findest du Jesus. Und als sie nach einigen Tagen wiederkommt, stellt sie zu ihrem Erstaunen fest, dass diese Buddhistin mit der Buddha-Statue am Bett, dass die im Johannesevangelium liest und ganz bewegt und ganz interessiert ist. Und sie sagt, wie kommt das? Und dann gab es eine ganz interessante Erklärung. Beim ersten Besuch hatte man dieser Missionarin in diesem Zimmer einen Pfirsich angeboten. Und viele haben sich gefragt, die das beobachtet haben, wird sie auf der TBC-Station einen Pfirsich essen? Wird sie das wagen? Oder wird sie so viel Angst haben, sich anzustecken? Und die Missionarin hat den Apfel sofort dankbar angenommen und gegessen. Und da hat sich die Buddhistin gesagt, wenn die das wagt, hier einfach so den Pfirsich zu essen, dann muss sie einen kennen, der stärker ist als die Furcht vor der Krankheit und dem Tod. Und den will ich kennenlernen. Und dann griff die überzeugte Buddhistin nach dem Johannesevangelium, weil ein Christ fröhlich und mutig seinen Pfirsich gegessen hatte. Das ist, denke ich, ein gutes Beispiel, was es heißt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen. Manche behaupten ja, ach, die Christen, die müssen gar nicht so viel reden, die müssen nur handeln. Die müssen Sozialstationen bauen und Krankenhäuser und dann reicht das schon. Und dann fragt man ja irgendwann vielleicht mal nach ihrem Glauben und dann können sie ja was sagen. Aber liebe Leute, so ist das hier nicht gemeint von Jesus. Wir müssen den Satz ganz zu Ende lesen. Wohin sollen denn unsere guten Werke führen? Was sollen die denn bewirken? Was steht hier am Ende? Da steht nicht, dass die soziale Not etwas gelindert und die Erde etwas freundlicher wird. sondern da steht, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel. Also, und jetzt müssen wir weiterfragen, was muss geschehen, bevor ein Mensch seinen Vater im Himmel preist? Der Mensch muss erstmal zum lebendigen Glauben kommen. An Jesus. Vorher kann er nicht Gott als seinen Vater im Himmel preisen. Also, unsere guten Werke, sagt Jesus hier, sollen so beschaffen sein, dass sie den Menschen helfen, zum lebendigen Glauben zu kommen. Und dann werden sie den Vater im Himmel preisen. Das ist ganz logisch. Und darum können mit den Werken hier nicht einfach nur gute Taten gemeint sein. Gute Taten können auch Heiden vollbringen. Auch Nichtchristen können sehr gute Taten und Werke vollbringen. Das ist überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Nein, was Jesus hier meint, das ist unser ganzes Leben. Mit unseren Taten und unseren Worten. Unser ganzes Lebenswerk, wenn Sie so wollen. Mit allem, was wir sind und ausstrahlen, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir reagieren. Und all dieses, das ist das Ziel, soll ein Hinweisschild auf Jesus sein und den Vater im Himmel. Wir können uns das an dieser Missionarin gut deutlich machen. Was sie tat, nämlich diesen Pfirsich auf der TBC-Station zu essen, das wurde erklärt durch das, was sie sagte, durch die Worte, die sie ausbreitete, durch das Johannesevangelium, das sie den Leuten gab. Und was sie sagte, wurde unterstrichen durch das, was sie tat. Und so soll unser Leben sein. Unsere Taten sollen unsere Worte nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. So ist das gedacht. Und das will Jesus uns schenken. Trotz aller Gebrochenheit, natürlich sind wir manchmal unglaubwürdig. Und diejenigen, die sowieso das Evangelium nicht wollen, die sagen, da siehst du mal, die Christen, die sind auch nicht anders. Das ist manchmal leider noch wahr. Aber Jesus will uns verändern. Und Jesus will uns das auch immer wieder schenken, dass wir wirklich glaubwürdig, ansteckend auch in unserem Verhalten, in unserem ganz normalen Umgang mit den Menschen sein können. Und lasst uns auch Jesus dafür darum bitten, dass er uns das schenkt, dass er uns ein glaubwürdiges Leben schenkt. Wobei wir wissen, die entscheidende, überführende Wirkung, die muss letztlich durch Jesus selbst geschehen, durch seine Wahrheit, durch sein Wort. Das muss letztlich die Menschen abholen und in ihrem Herzen überführen. Und oft macht Gott es so, dass Dinge, die wir ganz selbstverständlich tun, über die wir gar nicht groß nachdenken, weil sie einfach im Leben mit Jesus sich gewissermaßen eingeschliffen haben im besten Sinne, dass Gott manchmal gerade diese Dinge, die uns gar nicht mehr bewusst sind, gebraucht, um andere Menschen dadurch aufmerksam zu machen. Etwa ein gläubiger Arzt, der wurde mal gefragt, wann sind Sie eigentlich zum ersten Mal darauf gestoßen, dass Jesus wirklich lebt und dass Gott da ist und ernst zu nehmen ist? Und er überlegte eine Weile, und dann sagt er, wissen Sie, als ich ein kleiner Junge war, mein Vater, der hat in seinem ganzen Leben nie mehr als $40 in der Woche verdient. Aber jeden Sonntagmorgen in der Kirche sah ich, wie er $10 davon auf den Kollektenteller legte. Der Junge hat gemerkt, Menschenskinder, der Vater verdient 40 und er legt 10 da drauf. Das muss ernst sein. Das muss wichtig sein. Der Gott, für den er da opfert, dem muss er sehr vertrauen, der muss ihm ungemein wichtig sein, dass er bereit ist, so viel von seinem sauer verdienten Geld auf den Kollektenteller zu legen. Und der hat sich gar nicht viel dabei gedacht. Das war für ihn selbstverständlich. Das war seine innere Überzeugung. Und Gott hat dieses Beispiel gebraucht, um seinen Sohn nachdenklich zu machen, zu sagen, Menschenskinder, was für ein großer Gott muss dahinter stehen. Und ich habe mich gefragt, was sehen unsere Kinder an uns? Was sehen unsere Kinder an uns in unseren ganz normalen Lebensvollzügen? Was sehen unsere Nachbarn an uns, unsere Arbeitskollegen? Wie viel von dem Licht, das Jesus in unser Leben gebracht hat, leuchtet aus unserem Leben wieder heraus, damit andere es sehen können? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir müssen nicht immer erst warten, bis die Leute uns mal fragen. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten. Das Licht fragt nicht erst, wartet nicht erst, bis die Dunkelheit mal fragt, sondern das ist aktiv. Wir sollen auch auf die Menschen zugehen, ohne sie zu bedrängen. Aber das Licht greift die Dunkelheit an. Und manchmal ist ein Gespräch nicht gleich möglich. Aber dann kann ich doch einem Menschen zum Beispiel ein Buch schenken zum Geburtstag und ihm sagen, du lies das mal. Das hat mich sehr angesprochen. Wir können gerne mal drüber reden. Oder ich kann einen Arbeitskollegen im Krankenhaus besuchen, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, und ihm dabei eine missionarische Schrift hinterlassen, sagen, schau mal, das passt zum Weihnachtsfest. Guck's dir mal an. Oder ich kann einfach einen Nachbarn zum Gottesdienst einladen, zum Heiligabend-Gottesdienst etwa 16.30 Uhr, jetzt am 24. Das wird ein evangelistischer Gottesdienst werden, wo wir die Botschaft des Evangeliums, das die Finsternis hell macht, deutlich sagen wollen. Und vielleicht lässt sich ja jemand einladen und einfach mitbringen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und mit allem, was wir sind und tun, wollen wir diesem großen Ziel dienen, dass Menschen zu Gott finden. Dass Menschen Jesus Christus als ihren Herrn erkennen und dass Gott gelobt wird. Heute, am 4. Advent, am Lichtadvent, da wollen wir uns ganz besonders darüber freuen, dass Jesus mit seinem Licht die Finsternis besiegt hat. Nein, wir haben hier noch kein sorgenfreies Leben, das ist alles wahr. Wir sind noch nicht im Himmel und wir weinen noch manche Träne, vielleicht auch in den nächsten Tagen. Wird auch mancher von uns noch manche Träne weinen und manches nicht verstehen und manche Traurigkeit vielleicht in dieser besonderen Atmosphäre auch besonders deutlich spüren. Das ist alles wahr. Wir wissen noch, was Angst bedeutet als Christen. Wir wissen, was Streit heißt, was Krankheit ausrichten kann, was Trauer ausmacht, was Sorgen über die Vergangenheit und Angst vor der Zukunft alles bewirken kann. Das wissen wir auch als die Jünger Jesu noch. Aber wir wissen auch, dass Jesus stärker ist. Dass Jesus stärker ist als alle Finsternis. Dass er sie besiegt hat durch seine Auferstehung. Und dass er uns nicht loslässt. Dass er uns durchtragen wird, auch durch alles, was kommt. Und er hat gesagt, bis ich wiederkomme, Leute. Bis ich wiederkomme, da werdet ihr meine Gemeinde jetzt dafür stehen, dass mein Licht in dieser Welt nicht verlöschen wird. Und dazu hat er uns heute Morgen drei Ermutigungen gegeben. Die erste Ermutigung, dass er uns gesagt hat, ihr seid anders als die Welt. Ihr seid anders. Und das zweite, was er uns als Ermutigung mitgibt, ist, dass er sagt, ihr seid erkennbar in der Welt. Passt auf, dass ihr euch nicht zurückzieht. Passt auf, dass ihr euch nicht anpasst. Und wo es passiert ist, da bekennt das und lasst es euch vergeben und fangt wieder neu an. Ihr seid erkennbar in der Welt. Es kann die Stadt auf dem Berge nicht verborgen bleiben. Und die dritte Ermutigung, die Jesus uns gibt, heißt, ihr seid wirkungsvoll für die Welt. Würzt und leuchtet, solange der Herr euch die Zeit dazu gibt. In einer verfaulenden Welt dürfen wir nach Gottes Geboten leben. Wir dürfen einer kaputten Gesellschaft Gottes Salzkraft entgegenleben. Und dann das Größte. Wir dürfen direkt an diese Welt herangehen. Wir dürfen ihr Jesus entgegenleuchten. Und so lasst uns brennende Fackeln sein für Gottes Wahrheit. Liebe Mitchristen, lasst uns erkennbar sein, lasst uns eindeutig sein, lasst uns verständlich sein, lasst uns klar sein, lasst uns von Jesus Ergriffene sein, damit wir den Menschen, die in der Dunkelheit sind, heimleuchten können, heim zu dem lebendigen Gott. Und dann werden wir leben, damit schließe ich, wie jener Leuchtturmwärter an der See. Wenn er mal weggehen und für einige Stunden seinen Leuchtturm verlassen musste, dann hat er immer zu seiner Frau gesagt, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten im Leuchtturm. Halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Dann wurde er schwer krank. Und bevor er ins Krankenhaus abtransportiert wurde, so erzählt die Geschichte, schärfte er seiner Frau ein, Mädchen, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Und dann hat seine Frau ihn immer treu besucht und eines Tages, als sie wieder ins Krankenhaus kam, sagte man ihr, dass ihr Mann plötzlich gestorben sei. Und sie fragte, hat er noch irgendein letztes Wort gesagt? Hat er mir noch irgendetwas hinterlassen, gewissermaßen als seinen letzten Willen? Und da sagt die Schwester, ja, es war ganz seltsam. Als letztes, wir sind noch bei ihm gewesen an seinem Sterbebett, hat er immer wieder gesagt, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Solche Menschen sucht Gott. Solche Menschen, die nur eine Sorge haben, dass das Licht leuchtet, dass das Licht von Jesus leuchtet, damit noch viele, die sich auf hoher See befinden, das rettende Ufer von Gottes Reich erreichen. Damit noch viele, die drohen, in der Dunkelheit unterzugehen, das helle Leuchtfeuer von Jesus erkennen und zu ihm flüchten und durch ihn gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und darum halt auch du die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten, das Licht von Jesus. Amen.